Theater. Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Willkommen zurück bei Porta mit Miguel Castro und Alexander Wittlings. Wir unterhalten uns heute über eine Kaiserin aus Luxemburg. Die Frau gilt nicht nur als heilig, ihr Vater hat einst auch Luxemburg gegründet. Und ihre Brüder, die legten sich sogar mit dem römisch-deutschen Kaiser an, ihrem Ehemann nämlich. Die Rede ist von Kunigunde von Luxemburg, eine der absoluten Powerfrauen des Mittelalters. Miguel, du warst am Grab der Kunigunde im 400 Kilometer entfernten Bamberg. Was macht das Grab denn so besonders?
Genau, in Bamberg, das ist jetzt überhaupt nicht unsere Region und so, das liegt ja im Franken und das war damals im Mittelalter eine alles andere als unbedeutende Stadt, war auch ein eigenes Bistum und da spielt auch unsere Kunigunde von Luxemburg und ihr Mann Heinrich II., Kaiser des Römisch-Deutschen Reiches oder auch des Ostfränkischen Reiches, wie man damals sagte, die spielten also beide eine große Rolle, die haben nämlich dieses Bistum begründet. Und beide sind dort auch begraben im Dom von Bamberg. Und Bamberg selber ist eine mittelalterliche Stadt. Also wenn man weiß, wie Trier einstmals vielleicht ausgesehen haben mag oder andere mittelalterliche Städte, bevor sie im Zweiten Weltkrieg leider zerstört wurden, so sieht Bamberg heute noch aus. Das hat relativ wenig Kriegsschäden davontragen können. Also es lohnt sich generell, dahin zu fahren. Aber zum Grabmal, das ist an sich auch sehenswert. Das ist nämlich ein Kunstwerk von einem Holzschnitzer namens Tillmann Riemen Schneiders. Ist allerdings erst Jahrhunderte später entstanden, nach dem Tod der Kunigunde von Luxemburg. Wenn ihr also dort seid, anschauen. Ich war dort, ich fand es sehr beeindruckend. Und man kann es übrigens auch sich nur anschauen, wenn man quasi ein Stockwerk höher klettert, denn das ist ziemlich hoch. Und ich habe auch hier ein Bild dabei. Man sieht also beide so einträchtig nebeneinander liegen, der Heinrich II. Und die Kunigunde von Luxemburg. Wie wirkt das denn so auf dich?
Extrem wuchtig. Also es ist ein riesiger Sarg, ja auch sehr ehrfurchtgebietend. Der ist wirklich sehr detailreich in Szene gesetzt. Die beiden sind da in langen Roben zu sehen, beide auch mit Zepter, die Kunigunde und ihr Heinrich, mit Löwen und großen Wappenschildern. Und darunter sieht man ganz viele, ja wahrscheinlich Knechte oder Bedienstete oder was sind das?
Ja, in Wirklichkeit, das sind die Seitenwände, die zeigen verschiedene Szenen aus dem Leben von Heinrich und Kunigunde. Das ist auch das Thema heute, denn diese Szenen erklären auch, warum dieses Paar vor 1000 Jahren zum einen bekannt war und zum anderen auch später als heilig galt. Die sind beide sogar heilig gesprochen worden. Also wir reden von der heiligen Kunigunde und vom heiligen Heinrich, dem Zweiten. Und wo wir gerade schon beim Bild sind, vielleicht fällt dir auf, am Fußende der beiden, da ist ein Tier abgebildet.
Da liegen zwei Löwen.
Genau.
Schilde umklammern.
Genau. Und die Löwen umklammern halt die Wappen der Familien. Die Kunigunde von Luxemburg, der Heinrich von Bayern. Und es ist überraschend zu sehen, dass halt nicht nur der Heinrich den Löwen hat. Der Löwe ist ja ein Symbol von Macht, von Stärke, also von Regierung, sondern auch die Kunigunde hat den Löwen dort. Da könnte man bei einer Frau eher einen Hund vermuten und ein anderes Tier, aber nicht unbedingt einen Löwen. Also das ist ein Anzeichen dafür, dass sie sehr wohl auf gleicher Stufe stand wie ihr Mann. Sie hat nämlich das Reich mitregiert, dem Heinrich damals vorstand.
Und warum liegen die beiden genau in Bamberg?
Ja, die liegen in Bamberg, weil Bamberg war die Lieblingsstadt von Heinrich II. Und er hatte damals diese Stadt oder diese Gegend quasi seiner Frau vermacht, nachdem sie geheiratet hatten. Das war quasi die Morgengabe für Kunigunde von Luxemburg. Das war gedacht dafür, dass wenn er mal stirbt, der Kaiser, dann sie nicht da ganz mittellos dasteht. So eine staatliche Rentenversicherung gab es damals nicht im Mittelalter. Und dann hätte sie halt eben die Stadt gehabt und die umliegenden Höfe und natürlich auch Bewohner der Stadt, die dann auch entsprechend dort arbeiten. Und das wäre dann ihre Versorgung gewesen.
Gibt auf jeden Fall schlechtere Altersversorgung, als eine Stadt zu haben.
Genau.
Kunigunde ist ja auch ein sehr, sehr alter Name. Was bedeutet der Name?
Ja, Kunigunde ist germanisch, kann sich übersetzen lassen aus Sippe, also Kuni für Sippe. Und Gund für Kampf. Und da merkt man schon so Sippe, Kampf. Also wir sind im Mittelalter. Verwandtschaftsverhältnisse spielen also eine große Rolle. Und der Name Kunigunde war damals in Adelskreisen sehr verbreitet. Es ist auch nicht die einzige Kunigunde in der Geschichte. Schon ihre Großmutter hieß auch Kunigunde. Das war nämlich die Mutter von Siegfried, dem Begründer von Luxemburg. Und Siegfried war wiederum der Vater unserer Kunigunde. Dann gibt es zum Beispiel Jahrhunderte später eine Kunigunde von Österreich. Weiter später, da sind wir wirklich schon fast in der Moderne, kurz vor Napoleon, da gibt es auch eine Maria Kunigunde von Sachsen. Und diese Kunigunde von Sachsen war sehr bekannt und hat auch über viel Einfluss verfügt auf ihren Bruder, den Kurfürsten von Trier. Also man sieht, Kunigunde ist immer und immer wieder in Adelskreisen verwendet worden. Sogar ein Asteroid ist so benannt worden nach Kunigunde, allerdings nicht nach unserer Kunigunde.
Unsere Kunigunde stammt ja aus dem Hause Luxemburg. Wie genau passt sie da rein?
Da sind wir tatsächlich am Beginn von Luxemburg selber. Die Grafschaft Luxemburg oder das heutige Großherzogtum Luxemburg ist ein sehr altes europäisches Land. Das ist um 962 nach Christus, also einige Jahrzehnte vor unserer Geschichte mit unserer Kunigunde, gegründet worden durch Siegfried. Das war ein Graf. Und von Siegfried weiß man noch nicht alles. Zum Beispiel ist der Vater noch etwas unbekannt. Aber man weiß von Siegfried, dass er eine Mutter hatte, die wiederum abstammte von einem fränkischen Kaiser, Ludwig der Fromme. Und der wiederum war der Sohn vom großen Karl dem Großen. Der Karl der Große, der Westeuropa zusammenführte, nach dem Ende des Römischen Reiches sich zum Kaiser proklamieren ließ und in Aachen residierte.
Also eine sehr wichtige Blutlinie.
Genau, also quasi königliche Abstammung. Und der Siegfried stammte also halt eben, wenn man so will, von Karl dem Großen also ab. Und der Siegfried war auch nicht irgendwer. Der war halt, wie gesagt, ein Graf hier in unserer Region. Also wir reden von der Region so von Metz in Frankreich über Trier bis etwa nach Koblenz und auf der anderen Seite so in das heutige Luxemburg hinausreichend. Das war damals eine zentrale Region. Heute ist es, wenn man so will, Grenzregion von Deutschland gegenüber Belgien und Frankreich und Luxemburg. Damals war es Teil des Fränkischen Reiches und zwar sehr zentral gelegen. Und auch wenn das Fränkische Reich nach Karl dem Großen geteilt worden ist, verblieb es doch dort zentral. Gehörte mal zum sogenannten Mittelfränkischen Reich und dann später zum Ostfränkischen Reich. Das ist übrigens das heutige Deutschland, das Ostfränkische Reich.
Du sagst, Siegfried hat Luxemburg gegründet. Wie gründet man denn überhaupt so eine Grafschaft? Was war denn da vorher?
Der Graf Siegfried hatte damals verschiedene Besitzungen rund um Trier. Er war unter anderem Vogt der Abtei St. Maximin. Das liegt heute in Trier-Nord. Damals lag es außerhalb der Stadt. Und als Vogt bist du so eine Art Vertreter des Klosters nach außen. Und er hat dann mit dem Kloster quasi einen Tausch ausgemacht. Das Kloster hat bestimmte Ländereien erhalten, die dem Siegfried gehörten. Dafür hat der Siegfried einen Felsen bekommen. Da, wo heute Luxemburg Stadt liegt. Dazu muss man wissen, das liegt dann oberhalb eines Flussverlaufes, der LZ. Also strategisch sehr gut gelegen. Da ist dann eine Burg entstanden. Und das ist das heutige Luxemburg Stadt. Also so ist halt dieses Land Luxemburg entstanden. Mit der Zeit ist um die Burg herum dann halt eine Stadt entstanden. Die Grafen dieser Burg, also die Verwandten von Siegfried, haben das kontinuierlich ausgebaut, haben also weitere Territorien hinzugewonnen. Also so ist dadurch dann Luxemburg entstanden im Laufe der Zeit. Und der Siegfried war also zum einen Vogt von St. Maximin, aber er hatte auch Brüder und Neffen, die wiederum auch verschiedene Ämter innehatten rund um Trier, verschiedene Herrschaften. Er hatte zum Beispiel einen Bruder, der war Erzbischof von Reims in Frankreich. Einen anderen Neffen, der war Bischof von Metz gewesen.
Man brauchte auf jeden Fall ein gutes Netzwerk, um es damals im Mittelalter weit zu bringen. Mhm. Und das geht natürlich am besten durch Kinder. Wie viele Kinder hatte denn Siegfried, abgesehen von Kunigunde?
Also er hatte 11 Kinder. Eine von denen war halt die besagte Kunigunde von Luxemburg. Und er hatte auch noch, wenn man einer Sage glaubt, in Luxemburg auch noch weitere 7 Kinder mit der Melusine.
Und die Melusine ist?
Die Melusine ist der Geschichte nach eine Art Nixe mit einem Fischschwanz, die mit dem Siegfried offenbar eine Beziehung hatte, der Sage nach. Das ist übrigens eine mittelalterliche Sage, die auch weit verbreitet ist in anderen Bereichen. Aber hier in Luxemburg heißt es also, sie sei die Ehefrau gewesen von Siegfried, habe ihm 7 Kinder geboren und hatte nur eine Bedingung. Einmal im Monat habe ich quasi meine eigene Privatsphäre. Du lässt mich da gefälligst in Ruhe und ich bin im Badezimmer und ich will nicht gestört werden. Und der Siegfried kann irgendwann mal sich nicht mehr zurückhalten und spannt durchs Schlüsselloch von dem Badezimmer. Und dabei entdeckt er halt eben, dass sie eine Nixe ist, dass sie also einen Fischschwanz hat und keine Beine. Das war dieser eine Tag im Monat, wo sie sich halt verwandelte. Und das bemerkt dann die Melusine und verschwindet von einem Moment auf den anderen und weg war sie bis heute. Aber wer diese Sage glaubt, wer weiß, vielleicht hatte die Kunigunde 7 Halbschwestern oder vielleicht auch nicht.
Und Kunigunde selber, war sie dann Gräfin oder waren da noch Söhne, die in der Rangfolge höher waren?
Ja, leider sind wir ja im tiefsten Mittelalter und Frauen hatten da leider, wenn man so will, nicht die gleichen Rechte wie Männer. Das heißt, Frauen wurden eher als ein Instrument angesehen, in diesem Machtspiel von Eltern und Familien und Dynastien, um halt eben Interessen zu wahren und auszubauen, Einfluss und Besitz. Das heißt, in diesem Fall war also wahrscheinlich Kunigunde dazu bestimmt, halt eben jemand anderes Gleichrangigen zu heiraten oder vielleicht Nonne zu werden, wenn sie den Ehemann finden würde. Aber in diesem Fall hatte ein Neffe des Königs ein Auge auf sie geworfen, sozusagen. Und ich habe ja vorhin erwähnt, die Luxemburger waren alles andere als unwichtig. Sie hatten eine starke Position im damaligen Westen dieses Reiches und die hatten auch gute Beziehungen zu den damaligen Königen. Das waren übrigens Könige, die fingen alle mit Otto an. Otto der Erste, Otto der Zweite, Otto der Dritte. Und Otto der Dritte war zu dem Zeitpunkt also König, reiste umher. Es gab damals keine feste Hauptstadt, sondern die Könige waren mal hier, mal dort, mal da und residierten und entsprechend wurde dann so regiert. Und ein Neffe dieses Königs, Heinrich, Herzog von Bayern, hatte also Interesse an einer Ehe mit der Kunigunde. Das war jetzt auch kein alter Knacker. Er war so um 975 geboren worden und von der Kunigunde vermutet man, dass sie auch so um dieses Jahr herum geboren worden ist. Waren also junge Leute.
Haben die beiden also Glück gehabt?
Sozusagen, weil es hätte auch ganz anders ausgehen können. Und dann haben die so um das Jahr 1000 geheiratet. Das Jahr 1000, das kann man sich gut merken, ne? Vor 1000 Jahren, im Jahr 1000, da haben die dann wohl geheiratet und haben dann wahrscheinlich dann auch in Bayern gelebt.
Jetzt hast du gesagt, Otto der Dritte ist König gewesen, Heinrich der Zweite war aber Kaiser. Wie kam das denn zustande?
Ja, dazu muss man unterscheiden. Es gab damals halt die Könige des Ostfränkischen Reiches oder des Heiligen Römischen Reiches, die aber natürlich dann seit Otto dem Ersten danach trachteten, auch Kaiser zu sein und damit einen Anspruch zu erfüllen im Sinne Führer der damaligen Christenheit. So wie einstmals der Kaiser Konstantin, der ja hier in Trier residierte bei den Römern und später dann Karl der Große, der ja auch den Kaisertitel annahm, auch explizit unter Bezugnahme auf die Antike. Und dann kommt halt dann einige Jahrzehnte vor Kunigunde ein König in diesem Ostfränkischen Reich, nämlich Otto der Erste, der halt sagt, ich bin jetzt Kaiser. Und der lässt sich dann zum Beispiel vom Papst krönen in Rom. Dazu muss man also wissen, dass die damaligen deutschen Könige auch immer wieder nach Italien gereist sind, so wie wir heute nach Rom reisen und in Toskana. Nur die sind damals mit einem Heer runtergezogen, um da quasi auch immer wieder deutlich zu machen, wir sind hier die Herren, wir sind die Kaiser, auch wenn wir aus Deutschland kommen, aus Germanien, aber wir haben hier das Sagen und dann haben die sich regelmäßig zum Kaiser krönen lassen. So war das übrigens auch bei Otto dem Dritten der Fall, der war in Italien. Hat dann dort Kämpfe gehabt, musste ja seine Position stärken und auf dem Rückweg stirbt dieser Kaiser. Er ist gestorben. Fieberanfall. So leider das damals immer wieder der Fall war. Ist auch gar nicht alt geworden. Und auf dem Rückweg passiert der Tross mit dem Leichnam. Er sollte also in Aachen beerdigt werden. Aachen war ja die alte Krönungsstadt gewesen zu dem damaligen Zeitpunkt. Und er passiert das Gebiet von Heinrich, der Herzog von Bayern war. Er war zu den Zeiten schon mit Kunigunde verheiratet. Und Heinrich hatte sehr wohl realpolitische Interessen, der wollte nämlich König werden. Er war nur Herzog, gab aber auch noch andere Herzöge im damaligen ostfränkischen oder deutschen Territorium, die das auch wollten. Aber der Zug passierte erstmal sein Gebiet, also hat er diesen Zug gestoppt. Zunächst mal, um natürlich seine Ehrerbietung zu zeigen, das ist der tote Kaiser und ich bete für ihn und so weiter. Aber im Prinzip hat er die gefangen genommen, diesen ganzen Tross. Da war auch ein Erzbischof von Köln dabei, der schleppte mit sich die Reichsinsignien, also Zepter und Krone und Schwert. Das hat der Heinrich dann quasi an sich genommen. Und er wollte dann auch diese Gesandtschaft, die aus Italien ja kam, dazu bewegen, ihn dann auch als König anzuerkennen. Das ist dann erstmal nicht passiert. Dann ist der Zug weitergezogen, also aufhalten konnte er nicht auf Dauer, ist dann aber hinterher sozusagen und hat sich dann in Mainz, das war auf dem Weg nach Aachen, dann doch zum König krönen lassen. Und zwar von den Fürsten, die quasi auf seiner Seite standen.
Ja, weil Otto hatte bestimmt ja auch Nachkommen, die auch gerne König geworden wären, oder?
Nee, er war kinderlos gewesen.
Ah.
Also Otto hatte keine Nachfahren. Deswegen gab es also mehrere Prätendenten. Und Heinrich konnte sich am Ende tatsächlich durchsetzen, vermutlich auch aufgrund des Einflusses seiner Jungfrau Kunigunde. Denn die hat ihn beraten, die hat mitgewirkt an Entscheidungen, auch wenn sie jetzt nicht die herrschende Regentin war. Aber sie stand ja auch an seiner Seite. Jedenfalls wird der Heinrich zum König gewählt und macht dann eine Rundreise in den Norden des damaligen Deutschlands. Kunigunde ist mit dabei. Und er schafft es dann, die anderen Fürsten und Tannen, den Herzog von Sachsen, die gegen ihn sind, dann doch umzustimmen. Und dann wird die Kunigunde dann auch zur Königin proklamiert, nämlich in Paderborn. Und da bekommt der Heinrich übrigens dann auch die letzte noch fehlende Reichsinsignie, die noch fehlte, nämlich die Heilige Lanze. Also wir haben ja in Trier den Heiligen Rock und wir haben noch die Sandalen in Prüm, aber Es gab auch eine heilige Lanze. In Trier haben wir uns auch den heiligen Nagel, mit dem Jesus Christus damals hier ans Kreuz genagelt worden sein soll. Hat ja damals hier die Mutter von Konstantin nach Trier gebracht. Aber die heilige Lanze war die Lanze, mit der damals römische Legionäre dem Christus am Kreuz gestochen haben sollen.
Das ist allerhand.
Ja, und die war halt, oh Wunder, im Besitz der deutschen Könige und war also Teil dieser Insignien, die halt so ein König mit sich führte. Also die hat der Heinrich dann auch bekommen, damit war er quasi komplett, also er war jetzt König und seine Frau war dann auch Königin. Und einige Jahre später ist dann dieses Paar dann auch tatsächlich nach Italien gezogen mit einer Armee und dann ist halt dann der Heinrich auch zum Kaiser gekrönt worden durch den Papst und seine Frau, die Kunigunde, dann auch. Und so haben wir dann hier Kaiser und Kaiserin.
Und was haben Heinrich und seine Kunigunde zu ihren Lebenszeiten als Kaiserin und Kaiser so gemacht?
Also der Heinrich war natürlich schon ein Realpolitiker. Ich habe gerade schon erklärt, wie er vorgegangen ist, um halt eben sich die Wahl zum König zu sichern. Er hat dann auch dieses Reich, was er dann nun hatte, auch dann sichern wollen.
Von wo bis wo ging das?
Von etwa Metz, heute Verdun, bis etwa ungefähr da, wo heute Leipzig liegt. Das war so das damalige Ostfränkische Reich. Und wenn ich schon sage Leipzig, also Berlin gab es damals noch nicht und alles dahinter war Territorium von slawischen Stämmen oder auch vom polnischen König. Und gegen den hat der Heinrich mehrmals Kriege geführt. Das ist überhaupt so eine Epoche gewesen. Erst einige Jahrzehnte davor hatten ja noch die Normannen zum Beispiel Westeuropa verwüstet auf ihren Plünderungsfeldzügen. Und dann gab es auch noch die Ungarn. Das war auch ein Reitervolk, was sich damals niedergelassen hatte an der Donau und auch mehrere Jahrzehnte lang immer wieder auf Plünderungszügen durch Westeuropa zog, bis sie übrigens dann von dem vorhin erwähnten Otto dem Ersten gestoppt wurden. Aber das ist erst einige Jahrzehnte erst zurückliegend. Und der Heinrich sichert also sein Königreich. Er versucht auch zum Beispiel die verschiedenen Herzogtümer und Bistümer, die es in diesem Reich gibt, mit Gefolgsleuten zu besetzen. Und er wollte das Klosterleben reformieren. Das hat er unterstützt.
Und welche Rolle hatte Kunigunde in der Politik ihres Mannes?
Sie war ja die Ehefrau von Heinrich. Und als er dann zum König gekrönt wurde und auch später zum Kaiser, hat sie quasi an seiner Seite als Beraterin mitgewirkt. Sie hat ihn auch immer wieder vertreten im Laufe der Jahre. Also wenn er zum Beispiel auf Kriegszug war oder anderweitig unpässlich war, weil er zum Beispiel in Italien war, dann hat sie ihn dann vor Ort vertreten und hat auch für ihn dann Entscheidungen getroffen und so weiter. Es gab zum Beispiel einen Fall, wo der Heinrich bei Metz weilte, also in der Nähe von uns hier in Trier, dann aber ein Erzbischof in Magdeburg starb, also auf der anderen Seite von Deutschland, und die Königin dann dort Truppen versammelt haben soll, um Heinrich dort zu erwarten, sodass halt der vorhin erwähnte Herrscher der Polen halt keinen Angriff wagen würde. Also sie hat nicht stumm da gesessen und quasi da gestrickt oder so.
Sie hatte Befehlsgewalt und ihr Wort zählte auch als Gesetz.
Genau. So, aber heilig auch, weil sie angeblich eine Ehe führte mit Heinrich, in der es keinen Geschlechtsverkehr gab.
Das ist natürlich auch schlecht für Thronfolger, oder?
Genau. Das galt als eine Art keusche Ehe und das war natürlich dann so eine Art Vorbild und deswegen sind sie übrigens auch später auch deswegen auch heilig gesprochen worden.
Und war das wirklich so? Haben die Leute das wirklich geglaubt oder?
Also wahrscheinlich war es eher so und das hat auch der Heinrich selber auch begründet, warum er das Bistum Bamberg dann erschaffen wollte, nämlich als Memoria quasi an ihn, als Erinnerung an ihn. Er war halt zeugungsunfähig. Die werden schon miteinander ins Bett gegangen sein. Aber es gab halt keine Kinder. Es war also eine kinderlose Ehe. Und später hat man daraus dann konstruiert, dass es halt eben eine keusche Ehe gewesen sei im Sinne von Keuschheit. So haben das dann spätere Generationen offenbar gesehen. Und entsprechend wurden sie dann halt eben als heilig verklärt. So, sie haben ein vorbildliches Leben geführt und so. Aber das mit dem Sex, das hat natürlich nicht alle Leute damals so überzeugt. Also es gab tatsächlich, so wird in verschiedenen Berichten erwähnt, wohl tatsächlich den Vorwurf angeblich an sie, sie habe Ehebruch begangen. Es ist halt auch eine männerdominierte Epoche gewesen. Und die Geschichte besagt, und damit sind wir wieder beim Grund, warum sie dann wieder heilig gesprochen wurde, ist, dass sie sich einem Gottesurteil unterworfen hatte, freiwillig. Gottesurteil bedeutet zum Beispiel, sie springt in den See und wenn sie nicht ertrinkt, dann hat halt Gott geurteilt, dass sie halt unschuldig ist. Und wenn sie ertrinkt, dann war es wohl so, dass sie schuldig war. So hat man übrigens später dann auch Hexen, Jahrhunderte später dann verurteilt. Aber in diesem Fall hat sie also gesagt, ich will mich einer Prüfung unterziehen vor Zeugen, so die Schrift. Und zwar wurden mehrere Pflugscharen auf den Boden gelegt und die waren glühend heiß. Das ist ja Metall.
Mhm.
Und dann hat sie sich ihre Schuhe ausgezogen. Und ist mit nackten Füßen drüber gegangen.
Das sind ja schon sehr barbarische Methoden, ehrlich gesagt.
Genau. Und angeblich alles heile. Sie blieb unverletzt. Und damit war bestätigt dass sie halt unschuldig ist, dass nichts dran sei an diesem Vorwurf des Ehebruchs. Und ein Wunder, sie ist ja nichts passiert. Und ihr Mann wollte natürlich dann die Verleumder bestrafen, aber sie hat dann milde walten lassen und gemeint, lass mal, ist gut. Und das ist nicht die einzige Geschichte, wo wir schon beim Thema Wunder sind. Also es klingt so ein bisschen nach Game of Thrones und Daenerys mit dem Drachen und so. Als in Bamberg dann der Dom gebaut wurde, soll es einen unter den Bauleuten gegeben haben, der wohl immer betrogen habe, wohl immer mehr Geld an sich nahm, als ihm eigentlich zugestand und so. Und deswegen quasi da nicht mehr genug Geld übrig blieb für die anderen Bauleute, um die zu bezahlen. Und dann soll sich halt die Kunigunde von Luxemburg dahingestellt haben mit einer Schale, mit Pfennigen drin. Ich glaube, jeder sollte dann einen Pfennig erhalten. Und sie hat gesagt, nehmt euch so viel, wie ihr wollt. Und jeder nahm sich dann einen Pfennig. Und als der Betrüger dann dran war, dann wollte er sich dann gleich mehrere nehmen. Ja, und das schlug ja dann. Und dann aber zuckte er wohl zurück und ihm tat die Hand weh, weil offenbar die Pfennige in seiner Hand wohl glühten. Da sind wir wieder beim Flugscharen. Und er lief dann davon und dann stellt sich auch raus, dass er nur einen Pfennig dann tatsächlich in seiner Hand hatte. Und das ist dann auch ein Wunder, wie sie halt eben diesen Betrüger überführte. Also verschiedene Gründe, warum man dann zum Heiligen erklärt werden kann. Das ist allerdings nicht sofort nach ihrem Tod passiert, erst knapp 200 Jahre später erst.
Auf jeden Fall hatte Kunigunde eine gute PR-Abteilung.
Wenn man so will, beziehungsweise nicht sie, sondern die späteren Generationen, die sie zu Heiligen dann verklärt haben. Sie ist übrigens bis heute in Bamberg als Heilige auch verehrt. Es wird ihr zum Beispiel sogar nachgesagt, dass sie durch ihren Einfluss beigetragen hat, dass die alliierten Bomberverbände, die damals ja halb Deutschland in Schutt und Asche legten, die zum Beispiel auch das benachbarte Nürnberg zerstörten bei einem Luftangriff oder Würzburg und auch Trier, aber Bamberg verschonten, indem sie halt eine Art Wolkenschleier drüber legte. Was übrigens nicht ganz stimmt, denn auch Bamberg ist tatsächlich im Zweiten Weltkrieg getroffen worden, mit weitaus weniger Schäden, aber auch da sind Menschen gestorben bei den Luftangriffen. Und wenn wir jetzt schon die ganze Zeit auch über Heinrich und Kunigunde reden und dass das ja eigentlich eine arrangierte Ehe gewesen sei, in der Schrift des Trierer Historikers Frank Hirschmann wird zum Beispiel nochmal darauf hingewiesen, dass der Kaiser sehr wohl liebevoll von seiner Frau sprach, in Amantissima Coniux, Carissima Contectalis Nostra, meine liebte oder geehrte Frau. Also die scheinen schon ein besonderes Verhältnis miteinander gehabt zu haben.
Was teilweise auch ungewöhnlich war fürs Mittelalter wahrscheinlich.
Genau, und er hatte ihr ja seine Lieblingsstadt quasi geschenkt, Bamberg, als Mitgift, also als Absicherung, falls er sterben würde. Er ist übrigens auch früher gestorben als sie. Aber dieses Bamberg hat sie nicht behalten können.
Warum nicht?
Weil es durch Heinrich dann doch zum Bistum erhoben wurde, bekam dann auch ein Propst vorgesetzt, also auch ein Vorsteher. Und ich glaube, dass ihre Verwandtschaft, sie hatte ja mehrere Brüder und Onkel, die ja alle da verschiedene Regionen rund um Trier beherrschten, dass die wahrscheinlich damit nicht ganz glücklich waren. Trotz der guten Beziehungen zum Königshof, denn Kunigunde war ja kinderlos. Heinrich, kinderlos. Also das heißt, nach deren Tod wäre wahrscheinlich dieses Bamberg, was ja ihr gehörte, wahrscheinlich an ihre Familie gefallen. Also an die Luxemburger. Und die Luxemburger hätten damit quasi einen weiteren Baustein gehabt. Diese Familie hat peu à peu dann ihre Besitzungen ja ausgeweitet. Das war im Mittelalter halt auch nicht so, dass es da Staaten gab, die so ein zusammenhängendes Territorium hatten, sondern es war quasi wild zerstückelt.
Dann Flickenteppiche.
Genau, Flickenteppiche, ja. Genau. Und so wäre das dann da auch zum Beispiel gewesen. Aber so passierte das nicht. Die Kunigunde wird vielleicht auch nicht ganz zufrieden damit gewesen sein, war ja schließlich ihr eigenes Erbe. Aber sie ist ausgestattet worden mit anderen Ländereien, nämlich bei Kassel. Da gab es einen Königshof, also eine der vielen Stationen des Königs, und Ländereien. Und dort hat sie dann ein Kloster gegründet. Da hat sie sich später auch hingezogen. Aber nochmals zurückgezogen, ihre Brüder dürften wahrscheinlich not very amused, muss man so auszudrücken, darüber gewesen sein. Und auch Heinrich war, glaube ich, nicht ganz glücklich damit, wie die Luxemburger sich da ausbreiteten.
Und die Brüder hatten dann auch richtig Ärger mit Heinrich, oder?
Genau, denn ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, die Luxemburger hatten da verschiedene Besitzungen. Der Bruder Heinrich, also ihr ältester Bruder, der war halt Graf von Luxemburg gewesen, nach dem Tod des Vaters Siegfried. Und der war von diesem König Heinrich auch zum Herzog von Bayern ernannt worden, also quasi zu seinem Nachfolger. Dann gibt es den Dietrich, der war halt Bischof von Metz, noch ein Bruder. Und dann gibt es den Albero, der war Propst von St. Paulin. Das ist ein Kloster oder ein Stift außerhalb von Trier. Und der hatte damit auch entsprechende Einnahmen. Und dieser Albero, der wollte Bischof werden. Zu dem Zeitpunkt gab es einen Bischof, Ludolf. Der ist den Trierern bekannt, weil er die sogenannte Ludolfsche Mauer gebaut haben soll rund um den Dombereich. Der war jedenfalls gestorben im Jahre 1008. Da sind Kunigunde und Heinrich schon seit mehreren Jahren ja verheiratet, sind Könige. Und da muss der Heinrich wohl wahrscheinlich gedacht haben, die haben den Bogen überspannt. Die breiten sich immer mehr aus und jetzt kommt auch noch das Bistum Trier dazu. Das wäre ja ein zusammenhängendes Gebiet gewesen. Hat er nicht eingesehen. Ich habe ja vorhin erwähnt, er hat auch versucht, das Reich zu stabilisieren mit eigenen Gefolgsleuten. Und dann hat er gesagt, einer kenne ich nicht an. Also der Albero war durch die Mitglieder des Domstifts gewählt worden und vielleicht auch durch die Bürger von Trier, so genau weiß man das nicht. Aber jedenfalls hat er gesagt, einen erkenne ich nicht an, stattdessen soll der Dompropst von Koblenz, Megingaut, neuer Bischof werden. Und das haben die Luxemburger nicht akzeptiert. Und daraufhin hat der Heinrich dann eine Truppe zusammengestellt und ist nach Trier gezogen. Denn das war so die damalige Zeit, man löste Konflikte entweder auf diplomatischen Wege, in Gesprächen oder mit Gewalt. Es gab ja keine zentrale Rechtsprechung, es gab auch keinen zentralen Gerichtshof. Das hat man dann quasi untereinander geklärt mit bestimmten Regeln. Also eine Fehde wurde hier ausgelöst. Das ist die Moselfehde, die sich über mehrere Jahre hinwegzog. Mit Sicherheit unglücklich für Kunigunde, denn es waren ja ihre Brüder, die der jetzt gegen ihren Ehemann zu Felde zogen. Und der Heinrich zieht also nach Trier und findet sich mit einer komplizierten Situation wieder, nämlich der Albero hat zum einen die Römerbrücke besetzt, der einzige Zugang über die Mosel dort in dem Gebiet, und er hat den Bischofspalast besetzt. Und der Bischofspalast war damals im Mittelalter das, was einstmals bei den Römern unter dem Kaiser Konstantin, wir erinnern uns, Trier war ja mal auch kaiserliche Residenz gewesen und der Konstantin hat hier regiert und hat das Christentum eingeführt. Und der hatte damals eine riesige Empfangshalle in Auftrag gegeben, also in Bau. Die war auch noch nicht fertig, als er starb oder als er Trier verließ. Das ist das, was wir heute als Konstantin-Basilika kennen, als evangelische Kirche in Trier. Damals war es aber eine kaiserliche Empfangshalle, muss enorm beeindruckend gewesen sein.
Für ist ja auch eine Riesenhalle.
Also genau.
Das ist ja heute noch ehrfurchtgebietend.
Genau, ne? Und wir alle denken beim Wort Basilika an irgendwas Großes, Hohes. Die Römer meinten übrigens damit eigentlich eine Markthalle mit diesem Wort, aber später im Mittelalter wurde es halt verwendet für Kirchen. Jedenfalls in dieser Halle hatten damals die Bischöfe von Trier nach Ende des Römischen Reiches halt eben ihren eigenen Wohnsitz aufgeteilt, wahrscheinlich mit mehreren Stockwerken und befestigt. Da hat sich der Albero verschanzt und da ist er monatelang belagert worden von Heinrich und der hat ihn nicht rausbekommen.
Mitten in Trier?
Mitten in Trier.
Die haben sich wahrscheinlich auch bedankt, die Trierer.
Wahrscheinlich, weil vermutlich hat es da auch mit Sicherheit Kämpfe gegeben, Verwüstungen, also mit Sicherheit keine schöne Zeit, diese mehrere Jahre. Und der Heinrich hat ihn auch wirklich nicht bezwingen können. Der besagte Gegenbischof, der Megingaut, musste dann in Koblenz residieren und ist auch nicht nach Trier gekommen. Und einige Jahre später stirbt dann der Megingaut und dann hat der Albero gedacht, der mittlerweile zu einer Übereinkunft gekommen war, der wollte sich dann unterwerfen und so. Und er dachte, ja, jetzt ist die Gelegenheit, jetzt werde ich doch Bischof. Aber da hat er dann tatsächlich Pech gehabt, denn der Heinrich hat sich diesmal einen anderen Kandidaten herausgesucht, nämlich Poppo von Babelsberg. Da schwingt schon das Wort Bamberg mit drin. Das war zwar ein Österreicher, aber er war halt eben dem Bistum Bamberg vorstehend gewesen. Und das war also ein Gefolgsmann von Heinrich. Kunigunde hat den mit Sicherheit dann auch gekannt. Und der kommt also nach Trier und der ist viel tatkräftiger als sein Vorgänger, der gescheitert war und auch Heinrich. Und der kommt dann zu einer Einigung schließlich mit Albero, besiegt ihn auch. Es gibt da verschiedene Kämpfe. Da wird unter anderem dann auch die Burg des Albero in Bernkastel zerstört. Also das, was wir heute in Bernkastel-Kues sehen, diese Burg Landshut, die Ruine, das ist ein Nachbau. Den gab es damals noch nicht. Und dann wird also der Popo von Babelsberg neuer Bischof von Trier und diese Moselfehde ist dann endgültig beendet.
Aber nach der Niederlage von Albero war die Sache damit gegessen oder mussten die Luxemburger noch andere Konsequenzen ertragen?
Nee, tatsächlich war das Thema dann durch. Also die Luxemburger waren, wenn man so will, wahrscheinlich in ihre Schranken gewiesen, aber waren jetzt nicht persona non grata geworden. Und der Albero ist auch entschädigt worden sozusagen. Der hat dann zum Beispiel damals Saarburg bekommen.
Auch nicht schlecht.
Saarburg, was in der Nähe von Trier liegt und übrigens von Kunigundes Vater erbaut worden war, Siegfried. Die Saarburg, die ja auch bis heute zu bestaunen ist, wenngleich sie heute wiederum eine Ruine ist. Die hat aber wohl nicht lange behalten. Also nachdem der Albero dann gestorben ist, ist die dann zurückgefallen an das Bistum Trier.
Aber zurück zu Kunigunde, wie ging es dann mit ihr weiter?
Ja, diese Fehde war um 1015 ist die quasi zu Ende gekommen und die Kunigunde muss ihren Ehemann zu Grabe tragen, ein paar Jahre später, im Jahre 1024. Jetzt ist das eine Epoche, wir brauchen jetzt einen Nachfolger, die haben ja beide keine Kinder. Und sie wird dann Regentin dieses ostfränkischen oder Heiligen Römischen Reiches. Und zwar für einige Monate. Sie hat dann tatsächlich dann regiert.
Bis der nächste gewählt ist.
Genau, und zwar Konrad. Der ist dann quasi gewählt worden von den Fürsten. Und sie hat bis zur Wahl des Konrads quasi für Ruhe gesorgt. Sie hat auch die Reichsinsignien, die ich ja vorhin erwähnt habe, auch dann bewahrt und dann übergeben. Und danach hat sie sich dann zurückgezogen.
Aber sie hatte keine Chance, dann einfach selber Kaiserin zu bleiben und zu regieren?
Ich glaube, sie wollte das auch nicht. Sie war schon fromm eingestellt, ihr Ehemann war tot. Sie hatte ihr ein Kloster gegründet in der Nähe von Kassel und dorthin hat sie sich dann zurückgezogen. Die Äbtissin dieses Klosters war ihre Nichte. Also ich, wie gesagt, die Luxemburger waren gefühlt überall. Und dort hat sie sich dann zurückgezogen und ist auch nicht Chefin geworden von diesem neuen Kloster in Kaufungen, übrigens so heißt das, sondern war dort eine einfache Nonne und da ist sie dann einige Jahre später dann gestorben.
Und wurde letztendlich in Bamberg dann beigesetzt?
Da kam sie erst später hin. Also man hat ihre Überreste erst später dann nach Bamberg gebracht und mit dem Heinrich vereint. Der war auch nicht in Bamberg gestorben, sondern auf einer Reise. Und dieses Kunstwerk, von dem wir am Anfang sprachen, dieses wirklich wunderbare Kunstwerk, das ist nochmals erst Jahrhunderte später entstanden. Um 1512, 1513. Und während in Bamberg ja die Erinnerung an Kunigunde ja sehr präsent ist und an ihren Mann, ist das laut der Aussage vom Trierer Historiker Frank Hirschmann gar nicht so sehr der Fall in Luxemburg, wo sie ja eigentlich herkam. Also es gibt eine Kirche in Klausen, einem Stadtteil von Luxemburg-Stadt, der an sie erinnert. Und es gibt wohl eine Straße, aber mehr ist da wohl nicht. Kunigunde von Luxemburg.
Und gibt es in Trier irgendwas, das an Kunigunde erinnert?
Meines Wissens nicht. Auch nicht übrigens an Albero, soviel ich weiß.
Kunigunde aus Luxemburg wird im Mittelalter römisch-deutsche Kaiserin und wirkt an der Seite ihres Ehemannes an der mittelalterlichen Politik mit. Mehr zu Kunigunde und auch zur Moselfehde lest ihr in unserer Serie Faszination Mittelalter. Mehr dazu auf volksfreund.de/porter. Falls ihr noch Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr uns natürlich wie immer schreiben an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.